Ja, wir lernen. So haben wir es heute Morgen gehört, gerade zum Schulanfang. Und man lernt ja theoretisch in der Schule, wenn man dort sitzt und sich den Unterrichtsstoff erzählen lässt. Manche sind auch so ein bisschen wie beim Fernsehschauen unterwegs. Also Lehrer, bitte jetzt erzähl mal was und ich genieße. Aber das ist nicht Lernen, sondern man geht sehr intensiv da rein. Und manchmal oder auch sehr häufig lernt man ja in der Praxis. Zum Beispiel auch, wenn man fremde Städte besucht. Da gibt es eine ganze Menge zu lernen. Und es gibt Dinge in manchen Städten, die sollte man einfach gesehen haben. Also wenn man in Berlin war, dann sollte man am Brandenburger Tor gewesen sein. Wenn man in Hamburg unterwegs ist, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einmal zur Elbphilharmonie zu gehen und dort auf diesem Balkon zu stehen. Der ist nämlich umsonst, wenn ihr rein wollt, müsst ihr bezahlen. Oder in Dresden, Frauenkirche, super. Also es gibt verschiedene Städte, verschiedene Sehenswürdigkeiten. Wenn man sagt, ich war in dieser Stadt, dann wird jemand anders sehr schnell fragen, und hast du das gesehen? Wir sind ja jetzt nicht in Städten unterwegs, wenn wir Jesus im Alten Testament anschauen und an verschiedenen Bibelstellen vorbeikommen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Punkte im Alten Testament, an denen sollte man auf jeden Fall gewesen sein. Da kann man nicht vorbeilaufen. Und an so einem Punkt sind wir auch heute Morgen. Wer Jesus im Alten Testament als sehr wichtig und richtig anschauen möchte, der muss, das ist ein Muss, an den Gottesknechtsliedern im Propheten Jesaja vorbeigekommen sein. Denn das sind die bekanntesten Stellen im Alten Testament, die von Jesus reden. Das ist Jesaja 42, 49, 50 und dann ab Vers Jesaja 52, der Schluss, der läuft dann in 53 rüber. Also ihr werdet es noch sehen hier kurz an der Folie. Diese Lieder heißen Gottesknechtslieder, weil sie vom Knecht Gottes reden. Das ist also logisch. Die Frage ist natürlich, die ich auch immer wieder stellen werde im Rahmen des Gottesdienstes, wer ist denn dieser Knecht Gottes? Nun, zunächst einmal, die Jesaja-Texte sind prophetische Texte. Und in den prophetischen Texten ist es sehr häufig so, du hast zwei Lagen. Du hast eine Erfüllung und du hast eine weitere Erfüllung, aber es ist der gleiche Text. Also um einfach ein anderes Beispiel zu nehmen, der Hosea sagt mal in Kapitel 11, Vers 1, oder Gott sagt durch Hosea, als Israel jung war, gewann ich es lieb und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und das, was der Hosea hier beschreibt, ist, dass Gott sagt, ich habe euch Israel aus Ägypten geführt. Das ist sehr eindeutig, auch vom Kontext her. Aber genau diesen Text nimmt später der Matthäus. Und in Matthäus 2, Vers 15 sagt er dann, naja, Gott hat ja schon gesagt im Propheten Hosea, dass der Herr Jesus nach Ägypten fliehen muss. Wenn du das im Neuen Testament liest, dann denkst du, komisch, das hätte ich im Alten Testament gar nicht so gedacht, als ich diesen Text gelesen habe. Aber das ist diese berühmte Zweilagigkeit. Das heißt, beide Dinge sind wahr, aber die eine Wahrheit erfüllt sich ziemlich schnell, nachdem dieser Text gesagt worden ist. Und die andere Wahrheit lässt manchmal, wie in diesem Fall, 750 Jahre auf sich warten. Bei den Gottesknechtsliedern ist es, weil es prophetische Texte sind, natürlich auch so, dass sie zweilagig sind. Aber hier gibt es eine Besonderheit. Es kommt zwar der Name Israel vor, und manchmal hast du so den Eindruck, ja, ihr könntet tatsächlich Israel gemeint sein. Also bei einem Gottesknechtslied, das ich euch zeigen werde, da steht tatsächlich Israel und es könnte gemeint sein. Aber im Grunde genommen merkt man, diese Texte sind nicht so typisch prophetisch in dem Sinne, dass sie doppellagig sind, sondern sie scheinen ihren Fokus wirklich zu verengen auf den einen Knecht Gottes, um den es hier geht, nämlich um den Messias. Ich fand es ganz spannend, dass jemand, der sich stärker im Judentum auskennt als ich, sagte, dass orthodoxe Juden zu Hause eine Rabbinerbibel haben. Also da hast du quasi die ganze Übersetzung des Alten Testamentes auf Hebräisch, 24 Bände. Also kannst du schön in dein Regal stellen und dann wissen die Leute, wenn du dann zu ihnen kommst, dass du es sehr ernst nimmst, auch mit dem Glauben. Das Spannende an dieser Rabbinerbibel ist, da ist nicht nur der hebräische, der gesicherte Text drin, sondern auch eine aramäische Übersetzung. Man müsste eigentlich korrekter sagen, eine Übertragung. Man nennt es ein Targum. Also das heißt, da sind einige Worte drin, die mehr erklären sollen, als wir im hebräischen Text eben lesen können. Es soll den Originaltext verständlicher machen. Und heute kann man ja alles im Internet nachlesen, das ist in diesem Falle ja nicht schlecht. Und wenn man dann Jesaja 52 nachliest in diesem Targum, dann steht dort in der deutschen Bibel, siehe mein Knecht. Und dann liest du in dem Targum, und entweder du kannst Hebräisch lesen, dann siehst du dieses dunkelblau umrandete, oder du liest Englisch, dann siehst du die Erklärung auf der rechten Seite. Da gibt es einen Zusatz, der steht nicht im hebräischen Text, sondern den haben die jüdischen Übersetzer dort bewusst eingefügt, weil es eben eine Übertragung ist. Und sie haben dort eingefügt, der Messias, siehe mein Knecht, der Messias. Was heißt denn das? Das heißt, dass die jüdischen Übersetzer sich bewusst waren, die Gottesknechtslieder, sie verengen sich auf den Messias, auf den wir warten. Das war die ganz gängige jüdische Übersetzung dieser Gottesknechtslieder, hier verewigt. Also du kannst bei einer orthodoxen Familie dann nachfragen und sagen, dann lies es doch mal, steht doch in deiner Bibel, steht doch nicht in meiner Bibel drin. Das war die gängige jüdische Auslegung bis zum Mittelalter. Im Mittelalter kam der Rabbi Rashi, also Rabbi Rashi, das ist so, ja, wie soll man sagen, der Papst, der Ausleger, also was Rashi sagt, das ist entscheidend. Und Rashi hat dann so 1050 nach Christus gesagt, naja, mit dem Gottesknecht hier ist nicht der Messias gemeint, sondern Israel, das in der heidnischen Welt leidet. Diese Auslegung war sehr umstritten, weil man gesagt hat, ey, hallo, das haben wir ja noch nie gehört, so haben wir es auch nie ausgelegt, wie kommst du denn überhaupt darauf? Aber als die ersten Missionare anfingen, die Bibel aufzuschlagen, Jesaja 53 zu zeigen und zu sagen, hallo, hier ist euer Messias bereits beim Propheten Jesaja beschrieben, da ging man immer mehr dazu über, dass man gesagt hat, wir sollten eigentlich eher darauf zurückgreifen, was Rashi gesagt hat, dass hier nicht der Messias gemeint ist, sondern dass Israel gemeint ist. Und wenn du heute mit einem orthodoxen Juden redest, dann wird er darauf auch verweisen und sagen, hier geht es gar nicht um den Messias, sondern hier geht es eindeutig um Israel. Wir gehen davon aus, so wie die Juden bis 1000 vor Christus davon ausgingen, ich werde es nachher auch sagen, warum, dass diese vier Gottesknechtslieder über den Messias reden. Und diese vier Gottesknechtslieder, die hängen eben auch zusammen. Sie haben ein großes Finale und dieses große Finale, das haben wir dann in Jesaja 53. Und auf dieses vierte Gottesknechtslied möchte ich mich dann auch konzentrieren. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir uns vorher einfach mal kurz anschauen, was ist denn der Inhalt der anderen drei Gottesknechtslieder. Und damit komme ich zum ersten Gottesknechtslied. Ich werde die nicht alle vorlesen, sondern mich im Wesentlichen auf die Markierungen beschränken. Aber ihr könnt euch ja mitschreiben, wo diese Gottesknechtslieder stehen. Dann könnt ihr sie in Ruhe lesen. Also im ersten Gottesknechtslied, Jesaja 42, wird der Knecht Gottes zunächst einmal berufen. Und Gott freut sich über seinen Knecht und er sagt, meine Seele hat Wohlgefallen an dir. Also wenn wir das Neue Testament lesen, dann wissen wir, hey, den Satz kenne ich doch. Das ist genau das, was Gott an der Taufe sagt. Das ist mein geliebter Sohn, das ist der Sohn des Wohlgefallens. Im Grunde genommen zitiert er hier Jesaja 42. Das, und er unterstreicht damit, das ist mein Knecht, das ist mein Gottesknecht, den ich euch gesandt habe. Gott beruft also seinen Knecht und wir lesen, dass er das Recht auf Erden aufrichtet, dass er den Blinden die Augen öffnet und Gefangene befreit. Es ist sehr interessant, dass der Herr Jesus dann in Lukas 7, als er seinen Dienst beschreibt, genau diese Worte nimmt. dass er sagt, das ist eigentlich mein Dienst. Und ihr werdet das im Verlauf der Predigt sehen, dass die Gottesknechtslieder eine Quelle sind, auf die die neutestamentlichen Autoren immer wieder zurückgreifen, weil ihnen klar war, hier wird vom Knecht Gottes, also von unserem Messias, geredet. Es geht hier also darum, der Gottesknecht bringt Licht und Recht unter die Völker. Aber, und das ist auch sehr entscheidend, er setzt dieses Recht und dieses Licht nicht mit Gewalt um, sondern er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das heißt, er ist sehr barmherzig mit den Schwachen. Und dieses Wort, das wird ab Matthäus 12 wörtlich zitiert. Er wendet es auf den Herrn Jesus an, der Matthäus. Also das heißt, er sagt hier sehr deutlich, der Herr Jesus ist der Gottesknecht aus Jesaja 42. Das ist mal das erste Gottesknechtslied. Das zweite Gottesknechtslied finden wir in Jesaja 49. Da wird nicht über den Knecht geredet, wie beim ersten, sondern der Knecht redet selber. Und er präzisiert damit noch einmal seinen Auftrag. Er weiß sich von Mutterleib an berufen, Israel zu Gott zurückzubringen und ein Licht für die Nationen zu sein. Und an solchen Sätzen wird übrigens auch klar, der Gottesknecht kann ja gar nicht Israel sein. Denn wie sollte ich denn Israel zu Gott zurückbringen, wenn ich selber Israel bin? Das beißt sich ja. Und wenn dort Israel vorkommt, auch als Wort, dann scheint es mir eher im Sinne dessen zu sein, wie ich als Hebräer es hören würde, dann würde ich hören, Gottesstreiter. Es ist ein Gottesstreiter, den Gott hier sendet. Der alte Simeon im Tempel, das lesen wir Weihnachten immer wieder, der beschreibt in Lukas 2 mit sehr ähnlichen Worten den Herrn Jesus, wie wir es hier in Jesaja 49 lesen. Er sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Also im Grunde genommen sagt der Simeon, meine Augen haben deinen Gottesknecht aus Jesaja 49 gesehen. Das war den Leuten bewusst, weil das die Sehenswürdigkeit im Alten Testament war, um auf das Anfangsbeispiel zurückzukommen, das sie bewegt hat, von dem sie überzeugt waren. Wenn ich jetzt zu Jesaja 50 komme, dem dritten Lied, dann wird dort mehr die Treue und die Entschlossenheit des Gottesknechtes gezeigt, der seinen Auftrag ausführt. Dem Knecht geht es darum, den Müden aufzurichten. Das ist doch gute Botschaft, gerade wenn ich müde durch den Alltag gehe. Aber ihm ging es vor allen Dingen darum, das macht dieses Gottesknechtslied deutlich, diesem Herrn im Leiden treu zu sein. Auch weil der Knecht weiß, das betont er auch hier, nur bei Gott bekomme ich echte Hilfe und Gott wird am Ende der Sieger sein. Das macht dieses Gottesknechtslied auch deutlich und deshalb halte ich mich zu ihm. Die Frage ist natürlich, wie geht denn das jetzt, was wir in diesen drei Gottesknechtsliedern gelesen haben? Wie kommt denn das Recht zu den Nationen? Wie werden dann die Nationen vor Gott gerecht? Wie geht das, dass ich Israel und auch die Nationen zu Gott zurückbringe? Und das wird im vierten Gottesknechtslied beantwortet. Wir finden es im Neuen Testament wirklich, man muss sagen, fast ausgestellt in Apostelgeschichte 8. Da gibt es einen Finanzminister, der in seiner großen Karosse gerade unterwegs ist, Caprio, deswegen kann man ihn auch lesen hören. Und er liest genau diesen Text. Er liest genau Jesaja 53. Er liest, wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da stoppt er. Und da beschäftigt ihn die Frage, die uns eben auch beschäftigt hat. Wer ist denn dieser Gottesknecht? Und er stellt diese Frage. Er sagt, ja, wer ist es denn? Redet hier der Prophet Jesaja von sich selber? Oder redet er von einem anderen? Und wenn er von einem anderen redet, wer ist denn dieser andere? Das ist die Frage, die dort in Apostelgeschichte 8 aufgeworfen wird. Und das ist natürlich die Gelegenheit für Philippus, der schon mal zusteigen durfte auf dem Weg. Es heißt da in Apostelgeschichte 8, Philippus tat seinen Mund auf und er fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das heißt, ich kann mit Jesaja 53 das Evangelium von Jesus verkündigen. Also hier noch einmal diese zentrale Aussage, die bestätigt, der Gottesknecht, von dem diese Lieder reden, ist der Herr Jesus im Alten Testament. Und deswegen haben manche diesen Text auch das Evangelium nach Jesaja genannt. Also Jesaja 53, das Evangelium nach Jesaja. Und deswegen habe ich, um es mir einfach zu machen, diese Predigt auch so überschrieben. Das Evangelium nach Jesaja und möchte diesen Text jetzt auch lesen. Das Evangelium nach Jesaja ab Kapitel 52, Vers 13. Da heißt es, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen, über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Das ist der Rest von Jesaja 52. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? So beginnt Jesaja 53. An wem ist der Arm des Herrn offenbar worden? Er ist wie ein Trieb, vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, wir haben ihn für nichts geachtet. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigem wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Es gibt keinen Text im Alten Testament, der so deutlich und so zentral von Jesus redet, wie dieser Text, den wir eben gerade gelesen haben. Es hat schon Juden gegeben, die gesagt haben, diesen Text haben Christen in die Bibel hineingeschmuggelt. Der kann dort gar nicht vorher gestanden haben. Aber seit den Funden von Qumran ist klar, Jesaja 53 steht Wort für Wort in der Qumran-Rolle die du im Israel-Museum anschauen kannst. Und die ist bekanntlich 125 vor Christus geschrieben worden. Da gab es noch gar keine Christen. Der Text stand also schon immer im Tanach, also dem hebräischen Alten Testament. Leider kennen ihn viele Juden tatsächlich nicht. Das liegt daran, in den Synagogen wird aus der Tora vorgelesen nach einem sogenannten Haftara-Verzeichnis. Also du hast die Tora aufgeteilt und jeden Sabbat wird ein Teil dieser Tora gelesen. Am Ende des Jahres bist du durch. Und es ist ähnlich wie bei den Losungen, dass diesen verschiedenen Texten dann Texte aus den Propheten zugeordnet sind. Du liest immer ein Teil aus der Tora und dann liest du eben prophetische Texte. Und die prophetischen Texte kommen nicht alle darin vor, aber gerade beim Propheten Jesaja ist es eben so, dass Jesaja 52 die ersten 12 Verse und Jesaja 54 5. Mose 16 und 17 zugeordnet werden. Das ist der prophetische Text dazu. Aber genau der Text, den wir gelesen haben, der wird nicht berücksichtigt. Und deswegen kannst du regelmäßig in die Synagoge gehen und du kannst die Tora-Texte hören, du wirst niemals Jesaja 53 hören. Dann kann man natürlich sagen, okay, du kannst es ja selber lesen. Ja, das ist möglich, theoretisch. Denn wenn ein orthodoxer Jude für sich persönlich liest, dann liest er in der Regel nicht die Tora, sondern er liest Auslegungen, Kommentare über die Tora. Und deswegen liest er Jesaja 53 nicht. Deswegen kann es sein, wenn du einem frommen Juden Jesaja 53 aufschlägst, in seiner eigenen Bibel, dass er diesen Text wirklich das erste Mal liest. Und wir konnten ihn jetzt gemeinsam lesen. Also hier wird Gottes Knecht einsichtig vorgestellt. Weisheit ist hier der Schwerpunkt. Der ehemalige Rabbiner Paulus wird dann im Kolosserbrief sagen, letztendlich ist es so, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Als jemand, der auch diese Texte logischerweise kannte. Also das heißt, das Evangelium nach Jesaja beginnt mit einem Herrn, der einen Weg geht, auf den kein Mensch gekommen wäre. Ein Erlösungsweg, den hättest du dir nicht ausdenken können. Paulus gibt es auch zu. Er sagt, die Welt hat in ihrer vermeintlichen Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannt. Sie hätten einen ganz andere Wege gewählt. Und dieser Text hier in Jesaja 52 zeigt auch, dass dieser Knecht zunächst mal erhoben sein wird, dass er erhöht sein wird, dass er sehr hoch sein wird. Manche sehen hier die Auferstehung, die Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten des Vaters ist für mich sehr gut nachvollziehbar. Auf jeden Fall wird hier deutlich gemacht, der Gottesknecht ist der Größte. Er ist der Gestalt nach Gott gleich. Paulus wird es im Philipperbrief dann so ausdrücken, niemand ist größer als er. Das ist die eine Seite. Aber Jesaja zeigt hier auch die andere Seite. Er sagt, er hat ein entstelltes Aussehen. Durch die Marter, die der Herr Jesus erlebt hat, man hat damals ja viele Menschen gekreuzigt und viele der Leute, die gekreuzigt wurden, haben diese Marter gar nicht überlebt, weil sie so entstellt waren und weil sie vorher schon gestorben sind, bevor sie überhaupt gekreuzigt wurden. Also es gibt keinen größeren Gegensatz. Auf der einen Seite die Hand, die diese Welt geschaffen hat und auf der anderen Seite die Hand, die sich binden lässt und die sich an das Kreuz schlagen lässt für meine Sünde. Das ist das, was Jesaja hier zusammenbringt. Gott hat es gemacht aus Liebe. Und wenn du manchmal denkst, es gibt keinen, der mich lieb hat, dann denk an Jesaja 53. Dann schau auf ihn. Der aus Liebe zu dir seine erhobene Stellung im Himmel verlassen hat, um für dich zu sterben. Die Elberfelder Bibel und die Lutherbibel übersetzen hier als einzige Bibel in Vers 15, er wird viele Nationen besprengen. Alle anderen gängigen Übersetzungen sagen hier, er wird viele Nationen in Erstaunen versetzen. Und es scheint mir vom Kontext her nachvollziehbarer zu sein. Es ist ja ein bisschen schwierig bei der Übersetzung, weil ich keine Vokale habe und verschiedene Vokale eben einfüge. Und dann komme ich manchmal zu eben solchen spannenden Fragen. Aber mir scheint dieser Text eben deutlich zu machen, ich kann über Gottes Liebe nur staunen, ich kann sie nicht begreifen. Es gibt so viele Menschen, die Gott sein wollen, aber es gibt keinen Gott, der den Weg gegangen ist, Mensch zu werden aus Liebe zu mir. Aber dieser Text macht auch deutlich, dass nicht alle staunen. Jesaja 53 beginnt mit dem Satz, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? In Johannes 12 zitiert der Apostel Johannes aus diesem Text und er sagt, obwohl Jesus viele Zeichen getan hat, glaubten sie nicht an ihn. Warum nicht? Seine Begründung, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er sprach. Welches? Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Und dann führt Jesaja noch aus, darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt. Also Johannes zitiert genau diesen Text, um zu zeigen, die Juden werden Jesus ablehnen. Und das machen sie mit heute, bis heute. Mit einem leidenden Messias können sie nichts anfangen. Und sie sehen durchaus dieses Leiden, sie sehen auch die Herrlichkeit, aber das sind für sie zwei verschiedene Messias. Das ist auf der einen Seite der Sohn des Josefs und auf der anderen Seite der siegende Sohn Davids. Das ist, was sie vertreten. Warum bist du in Jerusalem? Hat mich ein Jude gefragt. Und ich habe zu ihm gesagt, weil ich deinen Messias liebe. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht mein Messias. Weil er sofort kapiert hat, ich rede von dem Messias, Jeshua, Jesus. Und das lehnen sie ab. Das ist nicht ihr Messias. Und dieser Vers 1 in Jesaja 53 macht auch deutlich, es ist so ein Geschenk, dass ich glauben kann. Wir haben es eben bei Johannes gelesen, Gott kann mich auch für den Glauben blockieren. Das ist dann sein Gericht. Also wenn Gottes Wort dich anspricht, wenn du merkst, Mensch, ich weiß, wenn ich vor Gott stehe, dann habe ich ganz schlechte Karten. Das ist bereits Gottes Reden zu dir. Gott erreicht dein Herz und er möchte, dass du auf ihn reagierst, dass du aus Überzeugung im Gebet zu ihm kommst und sagst, Herr Jesus, bitte vergib du mir meine Rebellion gegen dich, vergib mir meine Schuld und werde der Herr in meinem Leben. Mein Leben gehört dir. Hast du das gemacht? Gehörst du zu Jesus? Was hält dich zurück, in seine Arme zu laufen? Jemand hat vor kurzem unser Auto zu Schrott gefahren. Eine Werkstatt hat dann einen Restwert dafür bezahlt und ich habe das Auto verkauft, konnte es dann leer räumen und musste den Schlüssel abgeben. Und dann stand ich davor und habe gedacht, so in etwa ist Bekehrung. Ich habe jetzt alles aus dem Auto rausgenommen und wenn ich den Schlüssel abgebe, dann ist es nicht mehr meins. Und alles, was ich dann rausnehme, ist gestohlen. Und Bekehrung heißt, wenn ich zu Gott umkehre, dass ihm mein Leben gehören darf. Das heißt, meine Zeit, mein Geld, meine Kraft. Und er möchte, dass ich es ihm auch wirklich zur Verfügung stelle. Es gehört ihm. Es gehört nicht mehr mir. Ich darf diesem Gott doch vertrauen. Was hält mich so zurück, Dinge in meiner Hand loszulassen und ihm zu geben? Manchmal geben wir unsere Kinder natürlich Leuten, die wir kennen, aber wir vertrauen unsere Kinder ihnen an. Warum? warum sollte ich mein eigenes Leben nicht diesem Gott anvertrauen, wo ich sage, hey, es gibt niemanden, der, bei dem es besser aufgehoben wäre, in dessen Hand es aufgehoben wäre. Ich darf ihm vertrauen, von ganzem Herzen. Vers 3 wird der Jesus jetzt beschrieben wie einer, wie er war, verachtet, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Also das Evangelium nach Jesaja zeigt, der Knecht Gottes wird erst leiden und dann wird er herrschen. Er kommt eben nicht in Glanz und Gloria, sondern er kommt in Blut und Dornenkrone. Die ersten 3 Verse sind also ein Bekenntnis zu dem König in Niedrigkeit, der Blut und Leben dem Leben seines Volkes weiht. Und dann wird der Gottesknecht als jemand beschrieben, der meine Schmerzen auf sich geladen hat. Das sehen wir hier auch. Und diesen Vers finden wir auch im Neuen Testament. Der Matthäus zitiert es mal in Matthäus 8. Und er sagt, als da Leidende zu Jesus kommen und er sie heilt, dann kommentiert das Matthäus mit, damit wird erfüllt, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er selbst nahm unsere Schwachheiten und er trug unsere Krankheiten. Also hier geht es nicht um Errettung. Hier geht es tatsächlich um Heilung. In diesem Kontext zitiert Matthäus das. Das heißt, ich darf zum Herrn Jesus kommen, auch mit meinen realen Krankheiten, mit meinen Schwächen. Und ich darf ihn darum bitten und ich darf sagen, Herr Jesus, hilf mir hier raus. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass Gott eingreift und diese Krankheit geht. Und manchmal ist es so, dass er mir die Kraft gibt, manches auch durch diese Situation von ihm zu lernen. Gott heilt oder er hilft, muss ich besser sagen, durch 2 verschiedene Dinge. Einmal, dass er Wunder tut und mich rausreißt. Und manchmal versucht er, die Beziehung zu ihm auch zu vertiefen, indem Wunden in meinem Leben da sind, die mich näher zu ihm bringen. Und gerade wenn du schwere Zeiten durchlebst, dann lädt Gott dich ein, zu ihm zu kommen. Auch aufgrund dieses Wortes und zu sagen, Herr Jesus, du bist doch der, der auch meine Schmerzen auf sich geladen hat und du kannst sie nehmen. Oder du kannst mir helfen, mit ihnen umzugehen. In Vers 5 kommt Jesaja dann zum Kern. Er sagt, wegen meiner Sünden ist der Herr Jesus durchbohrt und zerschlagen worden. Meine Strafe, sie lag auf ihm. Jesus hat sie getragen. Und deshalb kann Gott mir vergeben. Das war Gottes Weg. Der Herr Jesus stirbt stellvertretend für mich. Und es wird hier auch deutlich, ich habe das zunächst gar nicht gesehen. So steht es in diesen nächsten Versen. Da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Das war uns gar nicht klar, dass Jesus für uns dort am Kreuz hängt. Übrigens auch an diesen Versen wird deutlich, der Gottesknecht ist eine Einzelperson, die die Strafe für Israel trägt. Ich glaube, genau das war der Vers vorher noch. Wir sehen das in Vers 5. Da heißt es, zu unserem Frieden und uns ist Heilung geworden. Das heißt, Jesaja identifiziert sich hier mit Israel. Aber der Gottesknecht ist davon ausgenommen. Er ist eben der Knecht, der die Strafe trägt und der eben keinen Trug in seinem Mund hat. Auch das kann man ganz sicher von Israel nicht sagen. Ja, also für wen hätte er denn stellvertretend die Strafe tragen sollen? Wenn ich hier Vers 5 nochmal sehe, wenn ich diesen Vers nachbete aus innerer Überzeugung, dann ist es der Weg, wie ich Gott kennenlernen kann. Dass ich weiß, ja, meine Schuld hat den Jesus getroffen, so groß war sie, aber Gottes Gnade ist größer. Das ist das Evangelium nach Jesaja. Und Jesaja spricht ja immer wieder vom Tod des Herrn Jesus in diesen Texten. Wir sehen das, ich gehe jetzt mal weiter vor, in Vers 12, er hat die Sünden getragen. In Vers 11 steht, er hat die Sünden auf sich geladen. Und dann haben wir es hier, in Vers 10, sein Leben, heißt es, war ein Schuldopfer. Ist übrigens sehr spannend, dass Jesaja genau das gleiche Wort verwendet, das auch in den Opfergesetzen in 3. Mose 5, Vers 6 steht. Da wird über das Schuldopfer geschrieben. Also einige Verse wird das Schuldopfer vorgestellt. Jesaja verwendet genau das gleiche Wort. Um deutlich zu machen, der Herr Jesus ist das eigentliche Schuldopfer. Also diese Schuldopfer des Alten Testamentes weisen im Wesentlichen auf ihn hin. Das zu sehen, was Jesus für uns gelitten hat, hat zum Beispiel auch einen Petrus nicht mehr losgelassen. Er zitiert dann Jesaja 53, Vers 7 in seinem Brief. Und er sagt, ja, er hat keine Sünde getan, kein Trug war in seinem Mund. Geschmäht schmähte er nicht, leidend drohte er nicht, er übergab sich dem, der gerecht richtet. Und Petrus beschreibt dann das Ergebnis seines Leidens sehr folgerichtig. Er sagt, er hat unsere Sünden an seinem Leib auf das Kreuz hinaufgetragen, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das ist eine zweite Dimension, nochmal eine andere Dimension. Das Kreuz gibt mir die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen. Es ist nicht nur der Platz der Vergebung, sondern es ist auch der Platz der Befreiung. Das war dem Petrus klar. Dass wenn die Sünde kommt, dann darf ich wie ein Toter sein, der eben nicht mehr reagieren muss. Der Tod des Herrn Jesus schenkt mir die Freiheit von der Macht der Sünde. Das ist nicht nur Theorie. Das kann Praxis in deinem Leben werden, indem du das immer wieder für dich in Anspruch nimmst und weißt, ich bin freigemacht. Und ich halte an dieser Freiheit fest. Der Herr Jesus hat mich freigekauft und deswegen werde ich mich nicht freiwillig unter die Herrschaft der Sünde zurückbegeben. Vers 9 wird hier deutlich, der Herr Jesus wurde bei einem Reichen beerdigt. Wir wissen, wer dieser Reiche war. Josef von Arimathea. Da hat Jesus sein eigenes Grab ausgeliehen. Das wird hier explizit erwähnt, weil Gekreuzigte in der Regel verbrannt wurden. Also du findest kaum Skelette von Gekreuzigten. Es gab ein, zwei Skelette, die man gefunden hat, wo auch die Nägel noch durchbohrt waren durch das Skelett. Aber ansonsten findest du das nicht, weil sie eben nicht bestattet wurden, sondern sie wurden verbrannt. Aber nur dieser Gekreuzigte, von dem Jesaja 53 redet, der hat meine Schuld getragen. Alle anderen nicht. Und von ihm heißt es dann in Vers 10, er wird seine Tage verlängern. Und du fragst dich, wie geht denn das? Wie kann denn ein Gekreuzigter seine Tage verlängern? Das funktioniert doch nicht. Aus dem Neuen Testament wissen wir, indem er von den Toten aufsteht. Scheint so zu sein, dass Jesaja hier schon die Auferstehung des Herrn Jesus andeutet. 700 Jahre vorher. Er beschreibt, wo, bei wem der Herr Jesus beerdigt wird und dass er auferstehen wird. Und auch, das lesen wir dann am Schluss, dass er für seine Peiniger beten wird. Ich beeindruckt der römische Hauptmann, der unter dem Kreuz steht. Und als er das Sterben des Herrn Jesus sieht, begreift er, hier stirbt kein Mensch. Ich habe schon so viele gekreuzigte sterben sehen in meiner Funktion als römischer Hauptmann. Aber hier stirbt Gott. Das ist ihm als Heide sehr bewusst. Und das ist das Evangelium nach Jesaja. Es redet sehr zentral vom Gottesknecht, so zentral, dass viele Schreiber des Neuen Testamentes auf diese Texte zurückgreifen. Und ich habe versucht, euch das zu zeigen, wie viel Zurückgriff immer wieder da ist im Neuen Testament. Also wenn du Jesus als deinen Retter schon kennst, dann wünsche ich dir, dass Jesaja 53 dich ganz neu in Staunen darüber bringt und dich neu motiviert, was Jesus für dich gelitten hat. Und dass es dich neu motiviert, dein Leben ihm zur Verfügung zu stellen, denn er ist es wert. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, es stimmt, was hier steht, er hat deine Schuld getragen. Das heißt, du musst sie nicht länger tragen. komm zu Jesus. Bring ihm die Schuld, indem du sie ihm im Gebet bekennst und seine Vergebung annimmst. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, von Herzen danken wir dir für diese vier Gottesknechtslieder, die nichts anderes als dein Wesen beschreiben, uns nochmal helfen, viel tiefer zu verstehen, was dein Plan war. Und danke, Herr, dass du uns, die wir zu dir gehören, hilfst, das immer wieder vor Augen zu haben. Und zu wissen, Herr, du bist es wert, dass wir unser Leben nicht für uns selber leben, dass wir nicht nach anderen Zielen streben, als du sie für unser Leben hast, sondern dass wir dein Ziel im Auge haben wollen und dass wir dahin unterwegs sein wollen. Danke, dass du uns die Kraft dazu schenkst und dass wir es nicht aus der eigenen Kraft schaffen müssen. Amen.